Hallo und herzlich willkommen zurück zur Vorlesung Physikalische Chemie 1, jetzt zu deren dritter Lehreinheit mit dem Thema Grundbegriffe der Thermodynamik. Wir haben uns in den letzten beiden Lehreinheiten mit der Frage beschäftigt, was die physikalische Chemie ist, und haben erkannt, dass die physikalische Chemie eine Brückendisziplin zwischen Physik und Chemie ist, die recht grundlagenorientiert nach funktionalen Zusammenhängen bei der makroskopischen und der mikroskopischen Beschreibung der stofflichen Welt sucht, im Idealfall quantitativ. Ein Werkzeug dafür ist die Mathematik, die uns in der physikalischen Chemie nicht nur zum konkreten Berechnen von beispielsweise Reaktionswärmen oder Geschwindigkeiten dient, sondern auch als Ansatz dienen kann, um ganz konzeptuelle Einsichten auf mathematischem Wege zu gewinnen, die wir so durch chemisches Nachdenken, sag ich mal, vielleicht nicht so ohne weiteres, zumindest nicht in der quantitativen Genauigkeit erkennen könnten. Ich will das nochmal an einem Beispiel klar machen, das eher aus dem Gebiet der Physik kommt, aber das sich recht gut dafür eignet, diesen dualen Weg der konzeptuellen Verbildlichung einerseits und der mathematischen Formalisierung andererseits zum Erkenntnisgewinn darzustellen. Das ist ein Beispiel, das kennen Sie sicherlich oder hoffentlich aus Ihrer Physikgrundausbildung, der harmonische Oszillator. Stellen uns vor, eine Masse ist an eine Feder gekoppelt, wir lenken diese Masse jetzt aus ihrer Ruhelage aus und lassen dann los. Dadurch wird eine Schwingungsbewegung einsetzen und unser Ziel ist es jetzt, diese Schwingungsbewegung zu beschreiben. Wir können auf die Lösung dieser Herausforderung jetzt auf zwei Arten kommen. Die eine Art ist eher konzeptueller Natur. Wenn wir uns diese Schwingungsbewegung mal vorstellen oder beobachten, dann sehen wir, dass die Geschwindigkeit der schwingenden Masse an den Schwingungsumkehrpunkten 0 ist, wohingegen sie beim Nulldurchgang der Schwingung am höchsten ist. Wir brauchen also zur Beschreibung dieser Bewegung eine Funktion, die eben genau diese Eigenschaften hat, die also erstmal periodisch oszilliert und dabei an ihren Umkehrpunkten eine Steigung 0 aufweist, während sie bei ihrem Nulldurchgang eine maximale Steigung aufweist. Naja, und eine Funktion, die das tut, ist die Sinusfunktion. Dieses konzeptuelle Bild legt uns also schon nahe, dass die Bewegungsgleichung dieses Schwingers irgendwie sowas wie ein Sinus ist. Wir können uns das auch noch weiter verbildlichen, indem wir an die schwingende Masse einen Stift anbringen und dahinter mit konstanter Geschwindigkeit eine Papierbahn durchziehen. Dann würde uns diese schwingende Masse mit dem daran gekoppelten Stift ja auch schon sowas wie einen Sinus hinmalen. Eine andere alternative Art und Weise, wie wir darauf kommen können, verfolgt einen mathematischen Weg. Dieser basiert auf Aufstellung einer Bewegungsgleichung. Wir wissen, dass für so ein Federmassesystem das Hooke'sche Gesetz gilt. Das setzt die rücktreibende Kraft beim Auslenken einer Feder, Masse mal Beschleunigung, respektive Masse mal zweite Ableitung des zeitabhängigen Orts oder Weges, in einen proportionalen Zusammenhang zur Auslenkung, also zum Weg. Das heißt, wir können ansetzen, F, Kraft, ist gleich M mal zweite Ableitung von x von t, ist gleich minus Federkonstante, weil es ja eine rücktreibende Kraft ist, deswegen das Minus, mal x. Das ist eine Differentialgleichung zweiter Ordnung und die Lösung solcher Differentialgleichungen ist eben genau die Sinusfunktion. Denn wenn ich die zweimal ableite, dann kommt da Minus Sinus raus und dann steht auf der linken Seite der Gleichung eben jener Minus Sinus und auf der rechten Seite der Gleichung ist es der normale Sinus, also ein positiver Sinus. Da ist aber noch ein Minus von dem Teil der Differentialgleichung mit Minus Federkonstante davor und so ergibt sich insgesamt auf der rechten Seite auch Minus Sinus. Damit diese Differentialgleichung dann exakt aufgeht, brauchen wir konkret eine Sinusfunktion mit dem Argument Wurzel aus Federkonstante durch Masse mal t. Denn beim Ableiten müssen wir den Sinus dann ja nach Kettenregel ableiten. Und dabei wird der Faktor Wurzel aus Federkonstante durch Masse vor den dann sich in der ersten Ableitung ergebenden Cosinus und in der zweiten Ableitung daraus ergebenden Minussinus jeweils geschrieben. Sodass dann da steht Wurzel aus Federkonstante durch Masse zum Quadrat. Da können wir die Wurzel auch weglassen. Also einfach Federkonstante durch Masse vor der zweiten Ableitung minus Sinus. Und da die auf der linken Seite der Gleichung nochmal mit m multipliziert wird, nochmal mit der Masse multipliziert wird, weil die linke Seite der Gleichung ja ursprünglich aus f gleich m mal a resultiert, kürze ich die Masse weg und auf beiden Seiten steht dann minus Federkonstante mal Sinus von Wurzel aus Federkonstante durch Masse mal t. Wir kommen also auf diesem mathematischen Wege auf dieselbe Lösung, die wir auch auf dem konzeptuellen Wege erhalten haben. Beim mathematischen Weg können wir uns aber sicher sein, dass das jetzt wirklich dieser Sinus ist, während wir beim konzeptuellen Weg nur erstmal gefunden haben, dass das so eine Art Sinus sein muss, aber noch nicht welcher genaue Typ von Sinusfunktion, beispielsweise mit welchem Argument denn nun genau dahinter steckt. Chemikerinnen und Chemiker wählen bei diesem Problem oft eher den ersteren Ansatz, den konzeptuellen Ansatz, während Physikerinnen und Physiker eher den zweiten, den mathematischen Ansatz wählen. Das mag daran liegen, dass wir als Chemikerinnen und Chemiker eher gewohnt sind, konzeptuell bildlich zu denken. Wir stellen uns die Chemie generell gern sehr bildlich vor. Wir denken beispielsweise an Moleküle, die sich irgendwie im Raum bewegen, da hin und wieder mal zusammentreffen, in Wechselwirkung treten, eine Reaktion eingehen und so weiter. Bei Physikerinnen und Physikern ist das anders. Physikerinnen und Physiker sind es gewohnt, sich mit nicht so greifbaren Dingen zu beschäftigen, wie Moleküle oder Stoffe, die aus ihnen bestehen. Physikerinnen und Physiker beschäftigen sich eher mit Dingen wie Wellen, Kräften, Energien, Feldern, die nicht so greifbar sind und eigentlich nur aus dem Blickwinkel der Mathematik aufgefasst und beschrieben werden können. Und deshalb ist dieser mathematische Ansatz den Physikerinnen und Physikern etwas näher als uns Chemikerinnen und Chemikern. Da die physikalische Chemie nun die Brückendisziplin zwischen Physik und Chemie ist, ist es hier besonders fruchtbar, wenn wir mit beiden Ansätzen etwas anfangen können, wenn wir beide Ansätze zumindest nachvollziehen können. Das wird auch für Sie in Ihrer späteren Tätigkeit essentiell sein. In Ihrer späteren Tätigkeit als Führungskraft in einem beispielsweise chemischen Forschungslaboratorium werden Sie es auch mit einem interdisziplinär zusammengesetzten Team zu tun haben, das aus Physikerinnen und aus Chemikern besteht. Und wenn Sie die Sprache von beiden verstehen und mit beiden reden können, ist das sehr fruchtbar für die Zusammenarbeit. In unserer ersten Lehreinheit hatten wir uns diese Brückendisziplin der physikalischen Chemie eben als solche verbildlicht, als Brücke, die auf drei essentiellen Grundpfeilern ruht: der Thermodynamik, der Kinetik und der Quantenmechanik. In der PC1 beschäftigen wir uns von diesen drei Pfeilern in herausragendem Ausmaß mit der Thermodynamik. Warum ist das so? Warum ist die Thermodynamik so herausragend wichtig und wird als Einstieg in die physikalische Chemie gewählt? Nun, ich würde sagen, das liegt daran, dass die Thermodynamik eine der essentiellen tragenden Säulen der Welt ist. Sie liefert uns bei Vielteilchensystemen, und mit solchen beschäftigen wir uns ausschließlich in der PC1, nichts Geringeres als eine Antwort auf die Frage, warum? Wir haben in unserer ersten Lehreinheit grundlegende Fragen in den Raum gestellt, die die physikalische Chemie zu beantworten sucht. Beispielsweise die Frage, warum ist dieser Stoff bei diesen Bedingungen eine Flüssigkeit und jener ein Gas? Oder warum läuft diese Reaktion freiwillig in diese Richtung ab, jene aber in jene Richtung? Solche grundlegenden Fragen nach dem Ursprung der Dinge und nach dem Grund dafür, warum bei bestimmten Bedingungen bestimmte Zustände vorliegen und bestimmte Prozesse ablaufen, liegen in der chemischen Thermodynamik begründet. Und wir werden im weiteren Verlauf unserer Vorlesung diese essentiellen Fragen dann auch auf dieser Grundlage umfassend beantworten können. Ein zweiter Grund, warum die chemische Thermodynamik so eine herausragende Bedeutung hat, ist, weil sie im Grunde die perfekte wissenschaftliche Theorie ist. Sie ist nämlich sowohl sehr breit in ihrem Anwendungs- und Gültigkeitsbereich, als auch vergleichsweise einfach. Dazu so eine Art kleine Fußnote an dieser Stelle. Es führt uns ein bisschen auf eine Metaebene, aber ich habe ja schon in der ersten Vorlesungsstunde angekündigt, dass ich das ganz gerne tue und im Rahmen einer universitären Bildung auch angebracht finde. Wir haben uns in eben jener ersten Lehreinheit schon so ein bisschen die wissenschaftliche Arbeitsweise vergegenwärtigt und haben dabei gesehen, dass wir in der Wissenschaft Modelle ableiten zu suchen. Was ist denn in der Wissenschaft nun ein gutes Modell oder eine gute Theorie? Wodurch zeichnet die sich aus? Das sind zwei Kriterien. Eine gute Theorie ist sowohl einfach als auch weit gültig. Ein Beispiel haben wir auch schon in unserer ersten Lehreinheit angesprochen. Wenn wir ein Edel- oder Inertgassystem durch ein Teilchenbild beschreiben wollen, das uns dessen makroskopisch beobachtbare Phänomenologie erklärt, das uns also beispielsweise erklärt, warum der Druck linear mit der Temperatur und invers proportional zum Volumen steigt, kleiner Vorgriff, genau das werden wir in der nächsten Lehreinheit, in der es um das ideale Gas gehen wird, konkret tun, wenn wir uns mit der kinetischen Gastheorie beschäftigen werden. Dann reicht uns dafür ein sehr einfaches Teilchenbild, wie etwa das Daltonsche Atommodell, das Atome im Grunde einfach nur als harte Kugeln annimmt, die außer elastischen Stößen beim Zusammentreffen aufeinander oder auf die Systemwand nichts weiter miteinander tun. Wir kennen auch andere Atommodelle, beispielsweise das quantenmechanische Atommodell, in dem wir uns klar machen, dass die Atome selbst noch einen inneren Aufbau aufweisen, der durch Lösung einer elementaren quantenmechanischen Gleichung, der Schrödinger-Gleichung, mathematisch beschrieben werden kann. Wir können schon erahnen, dass für die auf makroskopische Größen abzielende Beschreibung eines Inert- oder Edelgassystems dieses quantenmechanische Atommodell viel zu kompliziert ist. Das brauchen wir gar nicht, wenn wir beispielsweise den Druck als Funktion der Temperatur oder des Volumens abschätzen wollen. Uns reicht dafür das einfache Daltonsche Atommodell, wie wir konkret in der nächsten Lehreinheit dann auch sehen werden. Das heißt, hier ist das bessere Modell eben jenes Daltonsche Atommodell, weil es im Rahmen der uns interessierenden Anwendungsbreite hinreichend genau und gut ist und dabei auch sehr einfach ist. Ein anderer Vergleich wäre der für ein endgültiges versus ein weitgültiges Modellbild. Dazu nehmen wir uns mal folgendes schöne Naturphänomen vor. Ein Regenbogen. Regenbögen, die haben die Menschen ja schon immer fasziniert. Und so haben sich die Menschen schon vor Urzeiten danach gefragt, was deren Ursache ist. Ein Erklärungsansatz aus dem nordischen Kulturkreis ist, dass ein Regenbogen als Brücke zwischen zwei Welten angesehen wurde. Zwischen der Welt Midgard und der Welt Asgard. Das heißt also, eine Verbindung schafft zwischen der Erdenwelt und dem Himmelreich. In diesem Bild tritt ein Regenbogen also immer dann auf, wenn ein Krieger seinen Weg nach Valhalla antritt. Heute kennen wir eine andere Erklärung für den Regenbogen. Das hat was mit Lichtbrechung in kleinen Flüssigkeitstropfen zu tun. Was zeichnet nun die zweite Erklärung gegenüber der ersten aus? Die Einfachheit ist es nicht, denn ehrlich gesagt fällt es mir jetzt schwer, darüber zu urteilen, welchen der beiden Erklärungsansätze ich jetzt einfacher oder komplizierter finde. Ob es nun die Vorstellung davon ist, dass sich eine Brücke zwischen Welten öffnet, oder die Vorstellung der Maxwell'schen Gleichung der Elektrodynamik und der damit erklärbaren Brechung der elektromagnetischen Lichtwellen. Aber wir können sehr wohl sagen, welcher der beiden Erklärungsansätze weitreichender ist, nämlich der zweite. Auf Grundlage dieses Modells können wir nämlich auch ganz andere Phänomene erklären, die für Licht beobachtet werden, beispielsweise Interferenzerscheinungen. Die Thermodynamik ist nun eine Theorie, die beides miteinander verbindet. Sie ist sowohl einfach als auch weitgültig. Einfach in dem Sinne, dass wir beispielsweise im Rahmen der ganzen Thermodynamik, mit der wir uns in der PC1 beschäftigen werden, eigentlich nie ein Teilchenbild brauchen, um sie zu erklären. Wir ziehen oft trotzdem eins heran, weil es einfach illustrativ ist, aber eigentlich brauchen wir es gar nicht. Und breit in dem Sinne, dass uns die Thermodynamik nicht nur erklärt, warum bestimmte Reaktionen in bestimmte Richtungen ablaufen, warum bei bestimmten Bedingungen bestimmte Stoffzustände vorliegen, sondern auch, warum Lebewesen Stoffwechselvorgänge und Kompartmentalisierung ihrer Prozesse in Zellen benötigen, warum wir zwar Arbeit vollständig in Wärme, aber umgekehrt nicht Wärme vollständig in Arbeit umwandeln können und warum es im Sinne des Klimaschutzes wesentlich einfacher ist, das Treibhausgas CO2 gar nicht erst in die Atmosphäre zu entlassen, als später durch Geoengineering-Ansätze zu versuchen, es da wieder rauszuholen. All diese Fragen lassen sich mit vergleichsweise einfachen thermodynamischen Grundkonzepten umfassend beantworten, verstehen und erklären, wodurch die Thermodynamik einen so in der Physik sonst kein zweites Mal vorhandenen breiten Gültigkeitsbereich hat. Kein geringerer als Albert Einstein hat daher die Thermodynamik als eine der besten Theorien angesehen, die es überhaupt gibt. Ein Zitat von Einstein lautet: Eine Theorie ist desto eindrucksvoller, je größer die Einfachheit ihrer Prämissen ist, je verschiedenartigere Dinge sie verknüpft und je weiter ihr Anwendungsbereich ist. Deshalb der tiefe Eindruck, den die klassische Thermodynamik auf mich machte. Es ist die einzige physikalische Theorie allgemeinen Inhalts, von der ich überzeugt bin, dass sie im Rahmen der Anwendbarkeit ihrer Grundbegriffe niemals umgestoßen wird. Worum geht es in der chemischen Thermodynamik? Die chemische Thermodynamik ist eine Wissenschaftsdisziplin, die entwickelt wurde im 19. Jahrhundert mit einem ganz pragmatischen, praxisorientierten Ziel. Zu dieser Zeit befand sich die Welt in der Epoche der Industrialisierung und Dampfmaschinen waren allgegenwärtig, vor allem im Kohlebergbau. Was ist eine Dampfmaschine? Da stellen wir uns ganz dumm und sagen, eine Dampfmaschine ist eine technische Vorrichtung, mit der es möglich ist, Wärme, also thermische Energie, in Arbeit, also mechanische Energie, umzuwandeln. Was dort auf Teilchenebene passiert ist, dass ungerichtete Teilchenbewegung in gerichtete Teilchenbewegung übergeht. Zum Beispiel in koordinierte Bewegung aller Atome eines Kolbens oder Rads in einer Maschine. Dabei haben Ingenieure nun festgestellt, dass diese Umwandlung von Wärme in Arbeit immer nur mit einem bestimmten endlichen Wirkungsgrad möglich ist. Und so war es verständlich und naheliegend, dass die Menschen sich damals gefragt haben, wie lässt sich dieser Wirkungsgrad verbessern, erhöhen? Beim Finden eines Ansatzes zu einer Antwort stießen die Forschenden aber auf viel mehr, nämlich auf ganz grundlegende Prinzipien, die sogenannten Hauptsätze der Thermodynamik. Wir werden sie in den folgenden Lehreinheiten noch konkret kennenlernen. Ich kann hier schon mal vorwegnehmen, es gibt insgesamt 4 Hauptsätze der Thermodynamik, den 0., den 1., den 2. und den 3. Hauptsatz, von denen vor allem der 1. und der 2. eine ganz tiefe Relevanz haben. Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik führt eine ganz zentrale Größe ein, die innere Energie eines Systems, und formuliert, dass diese zusammengesetzt ist aus den Größen Arbeit und Wärme und stets erhalten bleibt. Es ist also ein Energieerhaltungssatz. Die Kernaussage dieses Satzes ist im Wesentlichen: Energie geht niemals verloren, sondern wird stets nur in ihrer Form gewandelt. Also so werden beispielsweise in einem Kraftwerk chemische Energie durch Verbrennung von Kohle freigesetzt, ein Prozess, den wir als Menschheit dringend überwinden müssen und durch alternative Primärenergiewandlungsprozesse in der Breite und Masse ersetzen müssen, wodurch dann Energie in der Form von elektrischem Strom zur Verfügung steht, die dann ihrerseits beispielsweise dafür sorgt, dass eine Deckenleuchte leuchtet, wodurch sie dann also in Lichtenergie überführt wird. Kleine Fußnote dazu. Wenn ich von meinem Energieversorger immer meine Jahresabrechnung bekomme, dann steht da immer drin, Ihr Energieverbrauch. Ich wollte denen schon immer mal eine Mail schreiben und sagen, dass ich gar keine Energie verbraucht habe, sondern nur in ihrer Form gewandelt habe. Aber na, was soll's. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik stellt der Energie eine zentrale Schwestergröße an die Seite, die Entropie. Auch damit werden wir uns noch in einer eigenen Lehreinheit beschäftigen. Wir können hier schon mal vorwegnehmen, sie hat etwas mit der, salopp gesagt, Unordnung, also der Verteilung von Materie und Energie zu tun. Und der zweite Hauptsatz drückt dafür in verschiedenen Formulierungsmöglichkeiten aus, dass diese Größe Entropie bei spontanen Prozessen im Universum stets zunimmt. Er macht uns deshalb eine Aussage über die Richtung spontan ablaufender Prozesse. Wir können also festhalten, dass die beiden Größen Energie und Entropie und die sie formulierenden ersten beiden Hauptsätze der Thermodynamik eigentlich so die zentralen Naturgesetze mit Bezug auf die makroskopische Welt sind. Sie leisten nichts Geringeres, als uns eine Aussage darüber zu treffen, was für Prozesse überhaupt möglich sind und welche dann von denen, die möglich sind, auch spontan beobachtet werden. Das Irre dabei ist, dass diese jetzt sehr tiefgreifenden Einsichten und sehr breitgültigen Fundamentalprinzipien sich entwickelt haben heraus aus einer ganz konkreten, pragmatischen Anfangsfragestellung. Wie können wir den Wirkungsgrad einer Dampfmaschine erhöhen? Und dieser Prozess des Herausarbeitens von grundlegenden Zusammenhängen führte letztlich weg von dieser pragmatischen, fokussierten Ausgangsfragestellung hin zu ganz weitreichenden, fast schon ins Philosophische gehenden Folgefragestellungen. Beispielsweise dem sogenannten Wärmetod des Universums. Auch da werden wir noch genauer drauf eingehen. Ich kann hier schon mal grob vorwegnehmen, was das ist. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik sagt, wie wir gerade schon angedeutet haben, etwas darüber aus, dass Prozesse immer stets auf so eine Art und Weise ablaufen, dass die Entropie, also salopp gesagt die Unordnung im Universum, zunimmt. Und wenn wir diesen Gedanken jetzt weiterführen, dann können wir darauf kommen, dass irgendwann mal das Universum an einen Zustand kommen sollte, wo seine Unordnung maximal ist, dergestalt, dass dann alle Materie und alle Energie absolut gleichmäßig zufällig im Universum verteilt ist. Die Entropie des Universums hat demnach dann ihr Maximum erreicht und kann dann also nicht weiter zunehmen. Mehr als völlig gleichmäßig zufällig können wir Materie und Energie nicht verteilen. Das bedeutet, ab dann sind gemäß des zweiten Hauptsatzes keine spontanen Prozesse mehr möglich. Das heißt, wir haben das Ende aller Dinge erreicht. Keine Sorge, ich kann Sie an dieser Stelle beruhigen, dieser Zustand wird nicht eintreten. Aber da kommen wir dann wirklich später drauf. Was wir zusammenfassend sagen können ist, es gab eine relativ interessante Entwicklung bei der Genese des Gebiets Thermodynamik. Es ging sehr konkret anwendungsbezogen los und entwickelte sich dann aber zu einer ganz grundlegenden Universalwissenschaft. Wir können an dieser Stelle einen kleinen Einschub machen, eine kleine Fußnote einfügen. Es ist heute ein genereller Trend in den Wissenschaften, dass Forscherinnen und Forscher ihr Tun immer anwendungsbezogen motivieren und rechtfertigen müssen. Wenn wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beispielsweise Gelder für Forschungsprojekte einwerben wollen, dann ist eine gute Motivation für so einen Antrag immer, dass das für irgendwas konkret gut ist, dass es also eine praktische Anwendung dafür gibt. Meiner Meinung nach ist das ein bisschen schade, denn ergebnisoffene, also das heißt zunächst erstmal ziellose, auf Erkenntnisgewinn und nicht auf Nutzenerzielung ausgerichtete Forschung, allein hat das Potenzial, bahnbrechende, völlig unerwartete, paradigmenwechselnde Befunde als solche zu erkennen und zu neuen konzeptuellen Einsichten auszuführen. Es gibt ein ganz interessantes Beispiel als Analogie für diesen Kontext. Es gab im Jahr 1950 eine wissenschaftliche Veröffentlichung im Philosophical Magazine von dem Autor Claude Shannon mit dem Titel Programming a Computer for Playing Chess. Es geht darin also um einen Schachspielalgorithmus, wohlgemerkt aus dem Jahr 1950. Und die Einleitung dieses wissenschaftlichen Papers liest sich wie folgt. This paper is concerned with the problem of constructing a computing routine or program for a modern general-purpose computer which will enable it to play chess. Although perhaps of no practical importance, the question is of theoretical interest, and it is hoped that a satisfactory solution of this problem will act as a wedge in attacking other problems of similar nature and of greater significance. Was uns dieser Text also sagt, ist, in dieser Veröffentlichung geht es um einen Algorithmus, der es einem Computer ermöglicht, Schach zu spielen. Das ist wahrscheinlich für nix gut, aber vielleicht interessiert es ja trotzdem jemanden und deswegen veröffentlichen wir das hier. Naja, wenn wir so wollen, dann ist diese Veröffentlichung also nichts anderes als eine Basis für eine heute Millionen Euro oder Dollar schwere Computerspielindustrie. Wir sehen also, rein neugiergetriebene, erkenntnisorientierte Grundlagenforschung kann zu einem Millionen Euro schweren Anwendungsmarkt führen. In der Thermodynamik haben wir ein bisschen das Umgekehrte. Dort ging es sehr konkret, anwendungsbezogen los, führte aber letztlich zu einem breitreichenden Grundlagengebiet mit bis ins hochphilosophische gehendem Potenzial. Nichtsdestotrotz muss uns die Thermodynamik heute aber wieder sehr konkret anwendungsbezogen dienlich sein für eine neuerliche Entwicklung von Energiewandlungsprozessen hin zu einer zyklisch regenerativen Energiewirtschaft. Denn die brauchen wir, wenn wir auf diesem Planeten überhaupt eine Zukunft haben wollen. Wir können zwei unterschiedliche Herangehensweisen an die Thermodynamik voneinander abgrenzen. Die erste Herangehensweise ist die funktionelle Thermodynamik. Dieser Ansatz kennt keinen Molekül- oder Atombegriff. Wir verknüpfen hierbei lediglich messbare Größen miteinander und beschreiben dadurch ein System, ohne dies zu erklären, schon gar nicht auf einer Teilchenebene. Das heißt, wir gehen dabei von Erfahrungswerten aus und vollziehen keine a priori Berechnung von Größen. Die zweite Herangehensweise ist die statistische Thermodynamik. Die macht genau das Umgekehrte. Die geht von einem Teilchenbild aus und schließt von den Eigenschaften der Einzelteilchen, das heißt von den quantenmechanischen Eigenschaften der Atome oder Moleküle, mithilfe statistischer Methoden auf makroskopische, messbare Eigenschaften von Vielteilchensystemen. Noch als Notiz, in beiden Herangehensweisen haben wir stets einen Fokus auf Systeme im Gleichgewicht. Das heißt, eigentlich ist der Begriff Thermodynamik sehr unpassend. Es müsste eigentlich vielmehr Thermostatik heißen. Lassen Sie uns unsere Reise in die Thermodynamik beginnen, indem wir zunächst ein paar Grundbegriffe definieren. Das machen wir in der physikalischen Chemie grundsätzlich immer so, wenn wir ein neues Unterkapitel aufmachen. Einer der zentralsten Grundbegriffe im Bereich der Thermodynamik ist der Begriff des Systems. Eine ganz generelle Definition, also die auch weiterreichend ist als nur für die Thermodynamik, könnten wir wie folgt fassen. Ein System ist eine abgrenzbare Entität, entweder natürlich oder künstlich, die aus Komponenten besteht, die aufgrund geordneter Beziehungen untereinander als gemeinsames Ganzes wirken. Das ist jetzt eine sehr allgemeine Definition für den Begriff System. Und Sie haben ja auch vielleicht, wenn Sie an den Begriff System denken, schon verschiedene Konnotationen im Kopf. Beispielsweise denken Sie vielleicht an ein Wirtschaftssystem oder ein politisches System oder ein Rechtssystem oder auch an ein Nahverkehrssystem. Der Begriff System ist auch für die Thermodynamik essentiell wichtig. Und wir können ihn hier relativ kurz definieren. Ein System ist in der Thermodynamik schlichtweg der Teil des Universums, der uns interessiert. Das kann zum Beispiel der Inhalt eines Becherglases sein. Eine etwas formellere Definition des Begriffes System in der Thermodynamik wäre: Ein System ist eine bestimmte Menge Materie, die durch Angabe makroskopischer Variabler, also sprich Messgrößen, in ihren Eigenschaften vollständig charakterisiert ist. Kurze Fußnote noch, wenn diese Messgrößen Funktionen der Zeit sind, ist eine besondere Behandlung notwendig. Wir müssen uns dann mit der sogenannten irreversiblen Thermodynamik befassen. Das wollen wir hier in der PC1 aber nicht tun. In einem klassischen Hörsaalformat dieser Vorlesung stelle ich an diesem Punkt immer eine Frage ins Auditorium. Die lautet: Was glauben Sie, wie groß muss ein System in der Thermodynamik mindestens sein, damit wir es thermodynamisch behandeln können, also als thermodynamisches System auffassen können? Und da wird immer relativ lange nachgedacht und irgendwann meldet sich jemand und sagt: Naja, im Prinzip muss es ja mindestens ein Atom sein. Was ich darauf immer erwidere ist: Lassen Sie uns das mal überlegen. Können wir beispielsweise für ein einzelnes Heliumatom Angaben über die Wärmekapazität machen? Oder können wir etwas aussagen über die elektrische Leitfähigkeit eines einzelnen Kupferatoms? Nein, das können wir nicht. Ergo, die Mindestgröße für ein thermodynamisches System, das ist mehr als nur ein einzelnes Atom. Aber wie groß ist er denn nun? Jetzt kommt ein Satz, der ist schon fast poetisch. Die Mindestgröße eines thermodynamischen Systems ist gegeben durch eine statistische Gesamtheit, für die die Ergodenhypothese gilt. Uff, was meinen wir damit? Was ist die Ergodenhypothese? Wenn wir in der physikalischen Chemie von einem ergodischen System sprechen, dann meinen wir ein System, für das Zeit- und Scharmittel gleich sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Stellen Sie sich mal vor, Sie machen ein Würfelspiel mit zwei Würfeln. Da können Sie insgesamt eine Augenzahl zwischen 2 und 12 beiwürfeln. Sie kennen das vielleicht schon aus dem Bereich Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die Augenzahl, auf die Sie da Ihr Geld setzen sollten, ist die 7. Denn für die 7 gibt es die meisten Realisierungsmöglichkeiten der beiden Würfel. Da gibt es die meisten Würfelkombinationen für. Während es für die Augenzahl 2 nur eine einzige Würfelkombination gibt, müssen nämlich beide Würfel jeweils 1 anzeigen. Und während es symmetrisch dazu für die Augenzahl 12 auch nur eine einzige Kombination gibt. Da müssen dann beide Würfel 6 anzeigen. Aber für die 7, da gibt es eben, wie gesagt, die meisten Würfelkombinationen für. Ja, und die Statistik, die jetzt dahinter steckt, das ist so eine Binomialstatistik. Und jetzt stellen wir uns mal vor, Sie machen dieses Experiment 10.000 Mal. Dabei werden Sie die gerade eben schon angesprochene Binomialstatistik erhalten. Und jetzt stellen wir uns vor, Sie machen dieses Experiment nicht 10.000 Mal, sondern nur einmal, aber das machen 10.000 Leute gleichzeitig. Da wird dieselbe Statistik bei rauskommen. Dies ist ein Beispiel für ein ergodisches System, in dem der zeitliche Mittelwert gleich dem Ensemble-Mittelwert ist. Und nur wenn jetzt das gegeben ist, wenn diese Ergodizitätsbedingung erfüllt ist, können wir von den statistischen Eigenschaften eines Einzelsystems, was auch ein einzelnes Teilchen sein kann, auf die Eigenschaften eines Vielteilchensystems schließen. Das heißt, nur dann können wir die Mikrowelt, also die Quantenmechanik, mit der Makrowelt, also der Thermodynamik, korrelieren. Die Teildisziplin, die jetzt genau das tut, ist die statistische Thermodynamik. Fußnote in diesem Kontext. Kommen Sie ja nicht durcheinander. Der Begriff System ist einer, der wirklich sehr vielseitig und vielschichtig in verschiedensten Wissenschaftsbereichen verwendet wird. Auch im Alltag verwenden wir den ja sehr oft. In anderen Teilgebieten der physikalischen Chemie wenden wir den Systembegriff durchaus auch auf Einzelteilchen an. Beispielsweise wird schon ein einzelnes Wasserstoffatom als ein quantenmechanisches System bezeichnet. Was wir hier aber nun in der PC1 im Kapitel Thermodynamik mit System meinen, ist ein thermodynamisches System. Und das hat eben eine Mindestgröße, die eben gerade durch die Ergodizitätsbedingung gegeben ist. Noch eine kurze Fußnote zu dieser Bedingung. Mein eigenes Forschungsgebiet ist die physikalische Chemie der Polymere. Und in Polymersystemen haben wir es oft mit nicht-ergodischen Systemen zu tun, weil Polymere sehr große chemische Moleküle sind, die dadurch sehr bewegungsträge sind. Bisweilen sind sie sogar miteinander verknüpft, sodass sie sich dann eigentlich gar nicht mehr bewegen können. Zumindest nicht mehr über Strecken, die mit ihrer eigenen Größe vergleichbar sind. Und das bedeutet, wenn wir in so einem System Heterogenitäten haben, und das haben wir eigentlich immer, dann ist der Zeitmittelwert eben nicht mehr gleich der Scharmittelwert. Weil wenn wir dann die physikalische Eigenschaft in einem Punkt des Systems uns anschauen, dann ist die dort zeitkonstant und anders als in einem anderen Punkt des Systems. Und es kann auch kein Ausgleich zwischen beiden stattfinden, weil dafür eben nicht genug Beweglichkeit der Molekülbausteine vorhanden ist. Diese Systeme sind also nicht ergodische Systeme, was eine besondere thermodynamische Behandlung erfordert. Das wollen wir hier aber im Rahmen der PC1-Vorlesung nicht weiter betrachten. Vom Begriff des Systems ist in der Thermodynamik abgegrenzt der Begriff Umgebung. Was meinen wir damit? Das können wir noch einfacher definieren. Umgebung ist einfach der ganze Rest. System und Umgebung ergeben zusammen ein abgeschlossenes Gesamtsystem. Letztendlich, ins ganz Große gedacht, ist das stets immer das Universum. Wir können nun verschiedene Arten von Systemen voneinander unterscheiden, wie das in Abbildung 1.1 schematisch dargestellt ist. Wir können beispielsweise ein homogenes von einem heterogenen System unterscheiden, dergestalt, dass ein homogenes System in alle Ortsrichtungen die gleichen Eigenschaften hat, während ein heterogenes System formell aus mehreren homogenen Teilsystemen zusammengesetzt ist. Eine Zwischenvariante davon ist ein kontinuierliches System. Das ist ein System, in dem bestimmte Eigenschaften, also sprich bestimmte Zustandsvariablen, differenzierbarer Ortsfunktionen sind. Ein anderes Klassifizierungsschema für Systeme in der Thermodynamik grenzt offene von geschlossenen, von abgeschlossenen und adiabatischen Systemen ab. Dieses Klassifizierungsschema zielt darauf ab, was für Größen zwischen System und Umgebung ausgetauscht werden können oder eben nicht ausgetauscht werden können. Prinzipiell kann ein System mit seiner Umgebung Materie, Wärme und Arbeit austauschen. Und je nachdem, welche dieser Größen jetzt ausgetauscht werden kann oder nicht ausgetauscht werden kann, unterscheiden wir eben zwischen diesen gerade genannten 4 Systemtypen. Ein offenes System kann alles austauschen, also sowohl Materie als auch Wärme als auch Arbeit. Ein abgeschlossenes System kann gar nichts austauschen, weder Materie noch Wärme noch Arbeit. Ein geschlossenes System kann zwar keine Materie, aber sehr wohl Arbeit und Wärme austauschen. Und ein adiabatisches System kann keine Materie und keine Wärme, aber immerhin Arbeit mit der Umgebung austauschen. Ein weiterer Grundbegriff der chemischen Thermodynamik ist der Begriff der Phase. Dazu kurz eine persönliche Anmerkung. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich eine kleine Tochter zu Hause habe. Und da benutze auch ich sehr oft den Begriff Phase im Sinne von, ach komm, ist eine Phase, verwechselt sich. Nein, also was wir in der physikalischen Chemie mit dem Begriff Phase meinen, ist, eine Phase bezeichnet im Kontext der Thermodynamik einen definierten Bereich eines Systems, in dem keine sprunghafte Änderung seiner physikalischen Eigenschaften auftritt. Also beispielsweise der Dichte oder des Brechungsindex oder der Magnetisierung oder elektrischen Leitfähigkeit in Systemen, wo sowas eine Rolle spielt. Punkte im Raum, an denen solche sprunghaften Änderungen auftreten, nennen wir Phasengrenzen. wohingegen Punkte während eines Prozesses, bei dem sich die Eigenschaft für das ganze System sprunghaft ändert, als Phasenübergänge bezeichnet werden. Fußnote: Solche, wo das sprunghaft geschieht, sind konkret Phasenübergänge erster Ordnung. Es gibt dann noch Phasenübergänge zweiter Ordnung, da geschieht das nicht sprunghaft, sondern graduell. Aber das führt an dieser Stelle zu weit und soll hier nicht weiter vertieft werden. Wir können nun unterscheiden zwischen einphasigen und mehrphasigen Systemen. Einphasige Systeme sind alle reinen Stoffe, also reine Gase, Flüssigkeiten oder Feststoffe und auch alle homogenen Mischungen oder Lösungen davon. Ein Beispiel ist etwa Whisky. Das ist eine Mischung aus Wasser, Ethanol und einer Menge Aromen, die homogen vermischt sind. Das heißt, wir erkennen Heterogenitäten in diesem System nur wirklich auf einer molekularen Skala. Also wenn wir da auf einer molekularen Ebene durchgehen und sehen, ah, hier ist jetzt ein Wassermolekül, ah, hier ist jetzt ein Ethanolmolekül, da stellen wir Unterschiede fest. Aber auf allen Größenordnungen darüber erscheint uns das als eine homogene Mischung mit homogenen physikalischen Eigenschaften. Bei mehrphasigen Systemen ist das anders. Mehrphasige Systeme sind beispielsweise Fest-Flüssig-Dispersionen oder Suspensionen oder Flüssig-Flüssig-Emulsionen. Ein Beispiel könnte etwa Milch sein. Das ist ein Gemisch aus Fett und Wasser und das ist heterogen gemischt. Auf Skalen deutlich größer der molekularen Skala. Hier konkret auf der sogenannten kolloidalen Skala, also auf Längenskalen einiger 10 bis 100 oder sogar ins Tausende gehende Nanometer. Was jetzt einen Skalenbereich abdeckt, in dem auch die Wellenlängen des sichtbaren Lichtes liegen. Deswegen kommt es zum starken Ausmaß von Lichtstreuung an den Fetttröpfchen im Wasser und deshalb erscheint die Milch für unser Auge weiß. Der nächste zentrale Begriff, mit dem wir uns auseinandersetzen wollen, ist der Begriff des Gleichgewichts. Auch das ist wieder ein Begriff, für den wir schon mannigfaltige Alltagskonnotationen haben. So naheliegend die auch manchmal sein mögen, wir wollen uns jetzt hier davon lösen und den Begriff allgemein definieren. Abbildung 1.2 zeigt uns dazu eine Visualisierung. Was Gleichgewicht in der physikalischen Chemie allgemein bedeutet, ist ein ausgeprägtes Minimum der sogenannten freien Energielandschaft. Was ist das? Ganz kurz, das ist eine Auftragung der Energie. Was das nun wieder genau ist, werden wir in einer der nächsten Lehreinheiten kennenlernen. Wir können das für den Moment als eine Manifestation oder Quantifizierung der, sagen wir mal, Günstigkeit des Vorliegens bestimmter Zustände ansehen. Als Funktion einer oder mehrerer physikalischer Größen, von denen sie abhängt und die für die Behandlung eines Systems jetzt interessant sein. Das können zum Beispiel für ein Gassystem die Größen Druck und Temperatur sein. In Abbildung 1.2 ist das jetzt in Abhängigkeit einer Größe grafisch dargestellt. Wir könnten uns das aber auch als dreidimensionales Diagramm eben in Abhängigkeit von zwei physikalischen Größen vorstellen. Wenn es von noch mehr Größen abhängen soll, dann können wir es nicht mehr anschaulich grafisch darstellen. Und die Energie des Systems, das da in Abbildung 1.2 visualisiert ist, hat jetzt verschiedene Zustände. Und an manchen Stellen liegen Minima oder Maxima der Energie vor. An diesen Punkten befindet sich das System in Gleichgewichten, die sich aber dadurch unterscheiden, dass sie entweder stabil, labil oder metastabil sind. Wir können uns das vorstellen, indem wir uns das quasi wirklich wie eine Kugel in einer Gebirgslandschaft vorstellen. Also die Energie wäre dann die potenzielle Energie, die Höhenenergie sozusagen im Gravitationsfeld der Erde. Und die Größe auf der Apsisse wäre dann nicht eine physikalische Zustandsgröße, sondern eine Ortskoordinate zum Beispiel. Die charakteristischen Punkte, die da in diesem Diagramm eingezeichnet sind, das sei jetzt eine Kugel und wenn diese Kugel jetzt an einem Punkt vorliegt, den wir als stabiles Gleichgewicht bezeichnen, dann liegt sie in einem Minimum und liegt da ziemlich gut und sicher drin. Das heißt, auch große Auslenkungen aus dieser Gleichgewichtslage führen dazu, dass die Kugel in eben jene Lage zurückkehrt. Das ist bei einem labilen Gleichgewicht ganz anders. Da können wir mit viel Fingerspitzengefühl die Kugel gerade so da auf das Maximum der Kurve balancieren, aber kleinste Fluktuationen werden dann dazu führen, dass sie entweder nach links oder rechts runterrollt in einen neuen Zustand. Das metastabile Gleichgewicht ist so ein Zwischending. Hier ist das System gegenüber kleinen Störungen noch tolerant. Das heißt, kleine Störungen, kleine Auslenkungen aus dieser metastabilen Gleichgewichtslage führen wieder zurück in dieselbe. Größere aber nicht. Die führen zu einem neuen Zustand, der sich dann sehr deutlich vom Ausgangszustand unterscheidet. Beispiele für solche metastabilen Gleichgewichte sind ziemlich wichtig in der physikalischen Chemie. Beispielsweise für Laborsicherheit ist sowas wichtig. Ein Siedeverzug, der Ihnen hoffentlich niemals passiert, im OC-Praktikum beispielsweise, ist ein Beispiel für sowas. Hier befindet sich eine siedende Flüssigkeit in einem metastabilen Zustand, der Gestalt, dass sie überhitzt ist. Sie müsste an diesem Punkt eigentlich schon in die Dampfphase übergehen. Tut es aber noch nicht aufgrund von Hemmungen, die sich durch Oberflächenspannungseffekte erklären lassen. Wenn sie dann aber zu sehr überhitzt wird, geht sie auf einen Schlag in die Dampfphase über und dadurch spritzt die heiße Flüssigkeit, die sich um eine große, dann sich entwickelnde Gasblase herum befindet, wild durch die Gegend. Und wenn Sie Pech haben und der Frontschieber des Abzugs nicht geschlossen ist, kann das sehr schmerzhaft werden. Ein anderes Beispiel, wieder aus dem OC-Praktikum, wäre die Kristallisation, die auch bisweilen gehemmt sein kann, weil sie sich in einem metastabilen Zustand befindet. Nehmen wir mal an, Sie haben eine Substanz gekocht, die eigentlich kristallin sein sollte, und Sie warten jetzt darauf, dass sich endlich diese heiß ersehnten Kristalle in Ihrem Becherglas bilden mögen. Die tun das aber erstmal nicht, weil hier dasselbe vorliegt. Ihre heiß ersehnte Substanz liegt Ihnen nach einem Reinigungsprozess als Schmelze oder Lösung vor. Und aus dieser Schmelze oder Lösung sollten jetzt die ersehnten Kristalle sich bilden. Auch hierbei ist oft die Kristallisation zunächst gehemmt, weil auch da erstmal Oberflächenspannungseffekte für ebenso eine Hemmung sorgen. Von den thermodynamischen Bedingungen her sollte das System schon kristallin sein, ist es aber noch nicht aufgrund eben jener Hemmung. Es befindet sich in so einem metastabilen Zwischenzustand. Und Sie können der Kristallisation auf die Sprünge helfen, indem Sie beispielsweise ein bisschen mit dem Glasstäbchen an der Gefäßwand kratzen. Dadurch bringen Sie kleine Glassplitter ein, die als heterogene Keime für die Kristallisation dienen können. Und dann setzt die ersehnte Kristallisation in der Tat oft sehr schnell ein. Auch lebende Systeme sind im Prinzip metastabile Gleichgewichte. Sie relaxieren in den Zustand des echten Gleichgewichts erst nach ihrem Tod. An all diesen Beispielen, wir könnten jetzt noch mehr aufführen, sehen wir schon, wie wichtig solche metastabilen Gleichgewichte sind. Wenn Sie sich ein metastabiles Gleichgewicht noch auf eine andere Art vorstellen wollen, dann möchte ich Ihnen noch folgendes Beispiel an die Hand geben. Stellen Sie sich mal ein Glas Wasser vor, das Sie nahe der Kante Ihres Schreibtisches hinstellen. Und jetzt schieben Sie dieses Glas Wasser vorsichtig immer weiter über die Kante hinweg. Am Anfang ist es noch stabil und steht fest auf dem Tisch. Wenn auch nicht mehr mit seiner ganzen Fußabdrucksfläche, aber zumindest sein Schwerpunkt ist noch auf Tischseite und so bleibt das Glas Wasser erstmal noch stehen. Aber irgendwann kommen Sie an einen metastabilen Punkt. Und da reichen dann kleinste Fluktuationen, kleinste Störungen, um das System zum Kippen zu bringen, woraufhin dann ein neuer Zustand eingenommen wird, der nicht so ohne weiteres in den Ausgangszustand zurücküberführt werden kann. An genau so einem Punkt befindet sich das komplexe Klima des Planeten Erde zurzeit. Wir sind in der Nähe eines metastabilen Kipppunkts, an dem wir Gefahr laufen, dass kleinste Änderungen vielleicht schon bald dazu führen, dass das System sich rasant in einen völlig anderen Zustand begeben wird, der mit dem heutigen Dasein und mit dem gesamten Dasein in der Menschheitsgeschichte nicht vergleichbar sein wird. Noch eine weitere Fußnote zu dieser freien Energielandschaft. Ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt, mein eigenes Forschungsgebiet ist die physikalische Chemie der Polymere. Polymere sind ein Vertreter einer sehr faszinierenden Materialklasse, die sich weiche Materie nennt. Weiche Materie zeichnet sich durch viele interessante Eigenschaften aus. Eine davon ist, dass die freie Energielandschaft von weicher Materie oft sehr viele nahe beieinander liegende lokale Minima aufweist. Das heißt, weiche Materie zeigt ein sehr ausgeprägtes, vielseitiges Struktur- und Phasenverhalten und damit auch sehr viele interessante, leicht ineinander überführbare Eigenschaftsprofile. Der Grund dafür ist, dass die Wechselwirkungsenergie zwischen den Bausteinen in weicher Materie vergleichsweise schwach ist. Wir kommen auf solche Wechselwirkungsenergien in unserer übernächsten Lehreinheit noch konkret zurück. Wenn nun diese Wechselwirkungsenergien zwischen den Bausteinen der Materie vergleichsweise schwach sind, dann erlaubt das einen reversiblen Auf- und Abbau verschiedenartiger, komplexer Strukturen. Und das seinerseits ist die Basis für vielerlei reversibel, dynamisch aufgebauter, komplexer Funktionseinheiten in lebenden Systemen. Die weiche Materie ist demnach also die materielle Basis des Lebens. Und die weiche Materie kann überdies auch eine Materialbasis sein für technische Lösungsansätze zur Folgeschädenbekämpfung des gerade eben angesprochenen Klimawandels. Beispielsweise in polymerbasierten Absorbersystemen zur Wasseraufreinigung, die sich aufgrund schwacher Wechselwirkungskräfte zwischen den Polymerketten durch regenerativ verfügbare Energien wie das Sonnenlicht oder einfach die Temperaturunterschiede im Tag-Nacht-Zyklus der Erde autonom regenerieren können. Zu dem zuvor sehr allgemein diskutierten Begriff des Gleichgewichts in der physikalischen Chemie sei hier noch ein bisschen was Konkreteres an die Seite gestellt. Gleichgewichte in Zweiphasensystemen. Das ist im rechten Teil der Abbildung 1.2 dargestellt. Was wir dort schematisch sehen, ist ein zweiphasiges System. Es enthält eine Phase Alpha und eine Phase Beta. Und Gleichgewicht in diesem Zweiphasensystem bedeutet, dass drei Bedingungen erfüllt sein müssen. Eine thermische Gleichgewichtsbedingung, eine mechanische Gleichgewichtsbedingung und eine chemische Gleichgewichtsbedingung. Thermisches Gleichgewicht bedeutet, die Temperaturen der Phasen Alpha und Beta sind gleich. Mechanisches Gleichgewicht bedeutet, die Drücke der beiden Phasen sind gleich. Und chemisches Gleichgewicht bedeutet, das sogenannte chemische Potential beider Phasen ist gleich. Was genau sich hinter dieser Größe verbirgt, werden wir in unserer 12. Lehreinheit noch genau kennenlernen. Ich habe bis hierher schon mehrfach den Begriff Zustandsgröße verwendet. Wir haben den noch gar nicht definiert, ne? Das wollen wir jetzt tun. Was sind Zustandsgrößen? Naja, wie der Name schon sagt, sind das physikalische Größen, die den Zustand eines Systems quantifizieren. Eine Zustandsgröße, über die wir schon viel geredet haben, ist das Volumen. Das Volumen ist ein Maß für den Raum, den ein Stoff einnimmt. Wir kürzen das durch das Formelzeichen groß V ab und machen uns klar, dass die Einheit des Volumens Kubikmeter ist, eben ein Maß für den Raum. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Eine andere, sehr weit verbreitete Maßeinheit für das Volumen ist Liter oder ein Tausendstel davon, Milliliter. Ein Liter entspricht einem Kubikdezimeter, ein Milliliter entspricht einem Kubikzentimeter. Sie können diese Einheit gerne benutzen für das Volumen. Machen Sie sich dabei aber bitte klar, dass das keine SI-Einheit ist. Die SI-Einheit für das Volumen ist dagegen Kubikmeter. Eine weitere Zustandsgröße, die wir bis hierher auch schon sehr oft adressiert haben, ist der Druck. Druck ist in der Physik definiert als Kraft pro Fläche. Wir kürzen das durch das Formelzeichen klein p ab. Die Einheit des Druckes in seiner Definition Kraft pro Fläche ist Newton pro Quadratmeter. Und wird nach dem Franzosen Blaise Pascal auch in der Einheit Pascal angegeben. Eine weitere sehr gewöhnliche Einheit für den Druck ist Bar. Ein Bar sind 10 hoch 5 Pascal. Wir bezeichnen das als Normaldruck. Den Druck können wir uns auch illustrativ in einem Teilchenbild vorstellen. Wenn wir uns vorstellen, dass Teilchen in einem System sich thermisch bewegen, dann prallen sie dabei auch ständig auf die Systemwand. Und der Druck, den sie dabei auf die Wandfläche übertragen, resultiert aus der Impulsübertragung der auf die Wandfläche stoßenden Teilchen. Die dritte zentrale Zustandsgröße in der Thermodynamik ist die Temperatur. Salopp können wir sagen, die Temperatur, deutet uns an, ist ein Maß dafür, wie warm ein Stoff ist. Achtung, hier laufen wir jetzt Gefahr, zwei Begriffe durcheinander zu würfeln. Vor allem im Alltag werden die Begriffe Wärme und Temperatur oft synonym verwendet. Wenn jemand im Alltag sagt, dieses Objekt da drüben ist warm, dann meint er damit eigentlich, dieses Objekt da drüben hat eine hohe Temperatur. Was genau hinter dem Begriff Wärme steckt, werden wir in unserer sechsten Lehreinheit noch genau kennenlernen. Wir stellen hier an dieser Stelle schon mal heraus, das ist nicht synonym zum Begriff Temperatur, jedenfalls nicht in der physikalischen Chemie. Wir können die Begriffe Wärme und Temperatur in der Tat eigentlich ganz gut auseinanderhalten. Wenn wir uns klar machen, wir müssen einer bestimmten Menge Wasser eine bestimmte Wärmemenge zum Sieden zuführen. Der, sagen wir, doppelten Menge Wasser müssen wir die doppelte Wärmemenge hinzuführen. Die Temperatur am Siedepunkt ist aber in beiden Fällen gleich, 100 Grad Celsius bei Normaldruck. Stichwort Celsius. Wir können die Temperatur in verschiedenen Einheiten messen. Die gebräuchlichste im europäischen Kulturkreis ist das Grad Celsius. Die Celsius-Skala ist definiert anhand von zwei Fixpunkten des wohl wichtigsten Stoffes auf diesem Planeten, Wasser, und ist demnach definiert über den Schmelz- und den Siedepunkt von Wasser, bei Normaldruck wiederum. Dem Schmelzpunkt weisen wir den Wert 0 Grad Celsius zu und dem Siedepunkt weisen wir bei Normaldruck den Wert 100 Grad Celsius zu. Und dann teilen wir die Skala dazwischen in 100 gleiche Einteile ein. Das Formelzeichen, das wir dafür benutzen wollen in der PC1, ist der griechische Buchstabe Theta. Wir reservieren den lateinischen Buchstaben T für die Temperatur, wenn sie in einer anderen Einheit gemessen wird, nämlich in der Einheit Kelvin. Die Kelvin-Skala hat dieselbe Einteilung wie die Celsius-Skala, aber deren Nullpunkt ist um minus 273,15 Grad Celsius verschoben. 0 Kelvin entspricht minus 273,15 Grad Celsius. Negative Kelvin-Werte gibt es nicht, denn 0 Kelvin bezeichnet den sogenannten absoluten Nullpunkt. Den lernen wir später auch noch im Detail kennen. Für den Moment können wir schon so viel darüber sagen. Wir könnten uns die Temperatur auf Teilchenebene als das Ausmaß der unkoordinierten Bewegung der Teilchen vorstellen. Die verteilt sich genau genommen auf Teilchentranslationsbewegung und, wenn von der Teilchenform her möglich, auch auf Teilchenschwingungs-, also Vibrationsbewegung und auf Teilchenrotationsbewegung. In jedem Fall können wir festhalten, je höher die Temperatur, desto stärker sind die Teilchen in Bewegung. Eben, wenn von der Teilchenform her möglich, verteilt auf diese drei Moden. Und je geringer die Temperatur, desto schwächer sind die Teilchen in Bewegung. Die Teilchen können jetzt aber nicht weniger machen, als sich gar nicht bewegen. Und das sind sie am absoluten Nullpunkt. 0 Kelvin. Wie wir später im Verlauf der Vorlesung noch sehen werden, ist der absolute Nullpunkt prinzipiell unerreichbar und existiert als solches daher nur als theoretisches Konzept. Noch als kurze Fußnote zur Temperatur. Es gibt noch eine dritte Skala dafür, die im angloamerikanischen Raum sehr verbreitet ist, die Fahrenheit-Skala. Die Fahrenheit-Skala ist auch anhand zweier Fixpunkte definiert, die sehr eigentümlich sind. Der Legende nach trat Fahrenheit an einem kalten Wintertag vor seine Tür und hatte den Eindruck, es könne unmöglich und auf gar keinen Fall jemals noch kälter sein als heute. Und definierte diesen Punkt demnach als Nullpunkt seiner Temperaturskala. Dann brauchte er noch einen oberen Fixpunkt und dafür nahm er einfach seine Körpertemperatur. Die setzte er gleich 100 Grad Fahrenheit. Wie sich dann herausstellte, hatte er an diesem Tag offenbar leichtes Fieber. Denn die gesunde menschliche Körpertemperatur liegt nicht bei 100 Grad Fahrenheit, sondern bei irgendwas rund um 96 Grad Fahrenheit. Im Kontext von Wärme und Temperatur können wir bereits jetzt etwas ganz Zentrales festhalten, nämlich nichts Geringeres als den nullten Hauptsatz der Thermodynamik. Dieser beruht auf folgender Beobachtung. Wärme fließt zwischen zwei Körpern, stets vom Körper höherer Temperatur zum Körper niedrigerer Temperatur, so lange, bis diese im thermischen Gleichgewicht sind, bis sie dieselbe Temperatur haben. Alle Systeme, die demnach mit einem gegebenen System im thermischen Gleichgewicht sind, sind auch untereinander im thermischen Gleichgewicht. Sie haben alle eine gemeinsame Eigenschaft. Sie haben dieselbe Temperatur. In unserem Skript findet sich auch eine Skizze dazu. Auch dies können wir wieder in einem Teilchenbild konzeptuell illustrieren. Wir haben ja gerade eben schon festgestellt, dass eine hohe Temperatur einem Zustand mit Teilchen in starker Bewegung entspricht, wohingegen eine tiefe Temperatur einem Zustand mit Teilchen in schwacher Bewegung entspricht. Wenn wir nun zwei solche Systeme in Kontakt zueinander bringen, dann stoßen die Teilchen, die in starker Bewegung sind, die Teilchen, die in schwacher Bewegung sind, beim gegenseitigen Kontakt an, übertragen dadurch Impuls, die stoßenden Teilchen verlieren dadurch also an Bewegung, während die gestoßenen Teilchen an Bewegung gewinnen. Was letztlich dazu führt, dass am Ende der Bewegungszustand aller Teilchen der gleiche ist. An diesem Punkt haben die zwei Systeme dann dieselbe Temperatur. Übrigens, aus diesem Teilchenbild folgt noch eine weitere Konsequenz, nämlich, dass es einen Zusammenhang zwischen Temperatur und Druck geben muss, wenn Temperatur einer Teilchenbewegung entspricht und Druck der Impulsübertragung beim Stoßen der Teilchen auf die Gefäßwand entspricht, dann ist letzterer ja größer bei höherer Temperatur. Wir werden dies, wie schon angedeutet, in der nächsten Lehreinheit noch quantitativ durchbilanzieren. Was wir hier also festhalten können ist, die Begriffe Wärme und Temperatur haben zwar viel miteinander zu tun, bezeichnen aber nicht dasselbe. Wärme beschreibt einen Energiefluss aufgrund einer Temperaturdifferenz, das heißt auf Teilchenebene eine Änderung des Ausmaßes ungerichteter Teilchenbewegung. Temperatur hingegen ist eine Zustandsgröße des momentanen Ausmaßes ungerichteter Teilchenbewegung. Nachdem wir nun diese drei sehr grundlegenden Zustandsgrößen, Volumen, Druck und Temperatur, definiert haben, brauchen wir eigentlich nur noch eine weitere Zustandsgröße, die vergleichsweise profan ist. Die Stoffmenge. Die Stoffmenge können wir angeben durch die Masse eines stofflichen Systems, gemessen durch die Einheit Gramm oder das Tausendfache davon Kilogramm und denotiert durch das Formelzeichen klein m. Der Bezug der Masse zum Volumen ist die Dichte. Dichte ist einfach Masse pro Volumen. Ein anderes Maß für die Stoffmenge, das in der Chemie sogar noch häufiger verwendet wird als die Masse, ist das Mol. Das Mol ist definiert über die Avogadro-Konstante. Ein Mol enthält 6,02 mal 10 hoch 23 Teilchen. Kurze Fußnote in diesem Kontext. In mancher Literatur finden Sie dafür den Begriff Avogadro-Zahl. Das ist falsch. Oder na, sagen wir nicht ganz sauber. Die Avogadro-Konstante ist eine Konstante und keine Zahl, denn sie hat eine physikalische Einheit, nämlich Mol hoch minus 1. Die Stoffmenge in der Einheit Mol in einem System ist also nichts anderes als die Anzahl Teilchen im System durch die Avogadro-Konstante. Wir haben jetzt die wichtigsten Zustandsgrößen der Thermodynamik kennengelernt. Wir können diese Zustandsgrößen grundsätzlich in zwei Klassen einteilen. Sogenannte extensive Zustandsgrößen und sogenannte intensive Zustandsgrößen. Extensive Größen sind Größen, die von der Teilchenzahl abhängig sind und daher additiv sind. Beispielsweise die Masse. Wenn ich mir ein System zusammengesetzt aus zwei Teilsystemen denke, so ist die Gesamtmasse gleich der Masse des Teilsystems 1 plus der Masse des Teilsystems 2. Für das Volumen gilt dasselbe. Das Volumen des Gesamtsystems ist auch wieder additiv aus dem Volumen des Teilsystems 1 plus dem Volumen des Teilsystems 2. Demgegenüber stehen sogenannte intensive Größen. Das sind Größen, die von der Teilchenzahl unabhängig sind. Zum Beispiel die Temperatur. Wenn wir eine Zustandsgröße durch die Masse dividieren, also auf die Masse normieren, bekommen wir immer eine intensive Zustandsgröße, die wir als spezifische Größe bezeichnen. Ein Beispiel für solch eine spezifische Größe kennen Sie vielleicht schon aus der Physik-Grundausbildung. Die spezifische Wärmekapazität, auf die wir auch noch eigens eingehen werden. Analog dazu können wir auch eine Division, also Normierung auf die Stoffmenge vollziehen. Das gibt uns eine sogenannte molare Größe. Ein Beispiel solch einer molaren Größe, die Sie sehr wahrscheinlich schon kennen, ist die molare Masse. die Masse eines Mols des Stoffes. Die berechnet sich als groß M ist gleich klein m durch N. Kurze Notiz dazu. Die molare Masse hat die Einheit Gramm pro Mol, wie es der Name sagt, die Masse eines Mols. Dazu verwandt ist der Begriff des Molekulargewichts in der Einheit Dalton. Obwohl diese beiden Größen eng verwandt sind, sind sie nicht synonym zu verwenden. Die molare Masse in Einheit Gramm pro Mol ist, wie halt der Name schon sagt, die Masse eines Mols des Stoffes, während das Molekulargewicht, auch wie der Name sagt, das Gewicht eines Moleküls dieses Stoffes ist. Oft ist beides durch die Avogadro-Konstante direkt ineinander überführbar. Das muss aber nicht so sein. Vor allem dann, wenn es eine ausgeprägte Verteilung von Molekulargewichten gibt. Beispielsweise, wenn wir es mit einer Isotopenverteilung in den Molekülen zu tun haben. Dann ist die molare Masse nicht mehr gleich dem Molekulargewicht, denn das Molekulargewicht hat jetzt mehrere Realisierungen in dem System, während die molare Masse immer noch als eine Größe anzugeben ist. Die Masse, die ein Mol der Teilchen wiegt. Ein anderer Bereich, wo das auch betont auftritt, ist wieder im Bereich der Polymerwissenschaft. Polymere sind sehr große und demnach auch schwere Moleküle, die aus Bausteinen, den Monomeren, aufgebaut sind. Und der Aufbau oder die Zusammensetzung eines Polymermoleküls aus Monomerbausteinen geschieht sehr häufig in statistischen, zufällig ablaufenden Polymerisationsprozessen, bei denen alle möglichen verschiedenen Größen und demnach auch Massen von Polymermolekülen rauskommen. Und demnach haben wir es da mit einer ausgeprägten Molekulargewichtsverteilung zu tun, die wir auch als Molmassenverteilung ausdrücken können, wohinter wir verstehen, wie die molaren Massen von jeweils einem Mol einer definierten Spezies aus dem Ensemble der vielen verschiedenen großen Polymermoleküle wäre. Um das in einer handlichen Zahl auszudrücken, berechnen wir hier gemeinhin den Mittelwert der molaren Masse oder des Molekulargewichts. Das können wir hier aber auf verschiedene Arten tun. Wir können das entweder über die Anzahl der Moleküle tun, also indem wir sagen, so und so viele Moleküle in dem Ensemble sind so und so viele Moleküle in dem Ensemble sind so und so viele Moleküle in dem Ensemble sind so und so schwer und das mitteln wir jetzt. Oder wir können das über Gewichtsanteile tun. Das heißt, wir können sagen, von dem Gesamtgewicht einer Probe ist der und der Bruchteil konstituiert durch Moleküle, die so und so schwer sind, der und der Bruchteil konstituiert durch Moleküle, die so und so schwer sind und der Bruchteil konstituiert durch Moleküle, die so und so schwer sind. Das ist in beiden Fällen nicht das Gleiche, weil bei der zweiten Art der Wichtung die großen und demnach schweren Moleküle im Ensemble ein höheres statistisches Gewicht haben als in dem ersten. Das heißt, der sogenannte gewichtsmittlere Mittelwert ist immer höher als der sogenannte zahlmittlere Mittelwert. Also wir sehen, das kann manchmal so eine Sache sein mit der Angabe dieses scheinbar einfachen Begriffes Molmasse oder Molekulargewicht. Aber Sie brauchen keine Angst haben, im Rahmen der PC1 wird all sowas nicht zutage treten. Wir haben jetzt die wichtigsten Zustandsgrößen kennengelernt. Wie der Name sagt, beschreiben uns diese Zustandsgrößen den Zustand eines Systems. Durch die Angabe von Zustandsgrößen ist der Zustand eines Systems quantitativ charakterisiert. Dem an der Seite steht eine weitere Klasse von Größen, die wir Prozessgrößen nennen. Prozessgrößen charakterisieren Zustandsänderungen. Wir haben zwei Prozessgrößen schon implizit genannt: Arbeit und Wärme. Die werden zwischen System und Umgebung bei Prozessen ausgetauscht und ändern dadurch eine elementare Zustandsgröße des Systems, nämlich dessen Energiegehalt. Arbeit und Wärme sind also beides Übertragungsformen der Energie, eben Übertragungsgrößen, Prozessgrößen. Wir unterscheiden Prozessgrößen von den Zustandsgrößen durch die Schreibweise. Während eines Prozesses werden Prozessgrößen ausgetauscht und dadurch ändern sich Zustandsgrößen, die ja per se den Absolutzustand beschreiben. Also wie gerade angedeutet, beispielsweise werden während eines Prozesses die Prozessgrößen Arbeit und Wärme ausgetauscht und dadurch ändert sich die Energie, die per se eine Absolutgröße ist, im System. Wir schreiben für die Änderung der Energie in diesem Beispiel, das heißt die Differenz des Vorher- und des Nachherzustands, die durch einen Prozess zustande kommt, ein Delta vor die Größe. Im Beispiel der Energie, die übrigens genau genommen innere Energie heißt, Delta U. Die konstituiert sich durch Übertragung der Prozessgrößen Arbeit und Wärme, wofür wir W und Q schreiben. Das heißt, wir können sagen, die Änderung der Absolutgröße, die Änderung der Zustandsgröße Energie, Delta U, ist gleich W plus Q. Diese Gleichung ist übrigens nichts anderes als der erste Hauptsatz der Thermodynamik, den wir in unserer sechsten Lehreinheit noch genau kennenlernen werden. Hierin bezeichnet Delta U die Änderung der Zustandsgröße innere Energie, während W und Q die dabei ausgetauschten Prozessgrößen Arbeit und Wärme bezeichnen. Wenn wir nur kleine Änderungen betrachten, So notieren wir alternativ, du ist gleich Delta Q plus Delta W. Aber mit Delta vor Q und W ist jetzt kein großes Delta, also kein Dreieck, sondern so ein kleines Kringeldelta gemeint. Das D vor dem U bezeichnet eine differenzielle Änderung einer an sich Zustandsgröße. Das ist ein kleines Dreiecksdelta sozusagen. Während das gekringelte Delta vor dem Q respektive vor dem W andeutet, dass das jetzt ein kleines Ausmaß einer Prozessgröße ist. Bitte seien Sie hierbei sehr genau. Schreiben Sie das große Delta, also das Dreieck, wenn Sie die Änderung von Zustandsgrößen meinen, und schreiben Sie kein Delta, wenn Sie sich auf Prozessgrößen beziehen. Wenn Sie das Ganze für kleine, also infinitesimale Änderungen bilanzieren, dann schreiben Sie statt des dreieckigen Deltas das Differentialzeichen D vor die Zustandsgröße, die sich ändert beim Prozess. Und die Prozessgrößen, die kriegen dann auch einen Präfix, und zwar so ein kleines Kringeldelta. In der chemischen Thermodynamik, die, wie wir vorhin schon kurz angedeutet haben, eigentlich ja chemische Thermostatik heißen müsste, interessieren wir uns für Systeme im Gleichgewicht. Systeme im Nichtgleichgewicht sind Gegenstand des Teilgebiets irreversible Thermodynamik, das aber weit über die PC1 hinausgeht. Solche Gleichgewichtszustände sind durch Zustandsgrößen charakterisiert. Und in thermodynamischen Systemen sind solche Zustandsgrößen nicht unabhängig voneinander. Sie sind aneinander gekoppelt durch sogenannte Zustandsgleichungen. Der Zustand eines Systems ist also beschrieben durch Zustandsgrößen, also Druck, Volumen, Temperatur zum Beispiel, die in einem Gleichungszusammenhang zueinander stehen. Daran sind die Größen teils variabel, das nennen wir dann Zustandsvariablen, aber wir können nie alle dieser Größen unabhängig voneinander variieren. Manche ergeben sich gezwungenermaßen durch eine Änderung der anderen, weil sie eben in einem funktionalen Zusammenhang miteinander stehen, in einem Zusammenhang, der durch eine Zustandsgleichung mathematisch quantifiziert werden kann. Es ist ein Kernanliegen der chemischen Thermodynamik, solche Zustandsgleichungen zu finden, aufzustellen, für Systeme, die uns interessieren. Als kleinen Vorgriff auf die nächste Lehreinheit kann ich schon eine ganz zentrale Zustandsgleichung nennen, das ist die Zustandsgleichung des idealen Gases. Die lautet P mal V ist gleich N mal R mal T. Druck mal Volumen ist gleich Stoffmenge mal eine universelle Konstante mal Temperatur. Zustandsgleichungen liefern uns also eindeutige mathematische Zusammenhänge zwischen Zustandsgrößen. Wir können die auch so umstellen, dass sie wie eine Funktion aussehen, dass sie uns also eine Zustandsgröße als Funktion all der anderen angeben. Also beispielsweise, indem wir die ideale Gasgleichung umstellen nach, sagen wir mal, P. In die Form P ist gleich N mal R mal T durch V. Wir können damit P berechnen, wenn wir N, T und V kennen. Das R darin, das ist sowieso bekannt, weil das eine universelle Konstante ist. Solche Formen von Zustandsgleichungen, die ja dann die mathematische Form wie eine Funktion haben, werden Zustandsfunktionen genannt, wenn sie eine ganz bestimmte mathematische Bedingung erfüllen. Eine Zustandsfunktion soll, wie der Name schon nahelegt, den Zustand des Systems als mathematischen Funktionsausdruck quantifizieren. Das heißt, die soll nur vom Zustand abhängig sein, nicht jedoch vom Weg, auf dem dieser Zustand eingestellt wurde. Damit so etwas gegeben ist, damit so eine Zustandsfunktion wegunabhängig ist, muss sie mathematisch als totales oder vollständiges Differential darstellbar sein. Das heißt, sie muss den Satz von Schwarz erfüllen, den wir in unserer zweiten, in der vorigen Lehreinheit kennengelernt haben. Mit diesem mathematischen Werkzeug können wir also überprüfen, ob es sich bei einer experimentell gefundenen Zustandsgleichung, die wir in die Form einer Zustandsfunktion umgestellt haben, auch tatsächlich um eine eben Zustandsfunktion handelt. Ein Beispiel kann wiederum der Druck im idealen Gas sein. P ist gleich nRT durch V. Anregung: Prüfen Sie das doch mal selbstständig nach. Leiten Sie die Gleichung doch mal erst nach T ab und dann nach V ab. Und dann leiten Sie die mal umgekehrt erst nach V ab und dann nach T ab. Und schauen mal, ob da jeweils das Gleiche rauskommt. Ob also der Satz von Schwarz erfüllt ist für diese Form des Formelausdrucks. Damit sind wir am Ende dieser dritten Lehreinheit angelangt. Was wir hierin gemacht haben, ist, wir haben uns ein Vokabular erarbeitet, mit dem wir im Folgenden im Gebiet der chemischen Thermodynamik arbeiten können. Am Ende dieser Lehreinheit haben wir bereits einen Vorgriff darauf vollzogen, was wir im Folgenden tun werden. Wir wollen Zustandsgleichungen ableiten und schauen, ob diese Zustandsgleichungen vielleicht sogar Zustandsfunktionen sind, womit wir dann eine ganze Menge über chemische Systeme lernen können. Bis hin zu solchen Fragen wie: Warum ist das eigentlich alles so, wie es ist in der Chemie?